Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Wir melden uns zurück mit der angekündigten WM-Abschlussfolge nach den 16 täglichen Ausgaben und den vielen Vorschaufolgen. Ist die heutige Ausgabe der Schlussstrich unter die Darts-Weltmeisterschaft 2024. Darüber hinaus haben wir am Ende des Podcasts noch etwas Wichtiges zu verkünden. Es betrifft die Zukunft dieses Podcasts. Es wird da eine Veränderung geben. Heute wollen wir die Chance nutzen, euch darüber in Kenntnis zu setzen. Mein Name ist Kevin Schulte. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, auch natürlich während der WM. Freue mich über alle, die während der WM zugestoßen sind, die auch jetzt noch dabei sind und sich dem Dartsport auch vielleicht mal abseits der 16 Tage im Alley Pally widmen wollen. Ein recht herzliches Hallo an alle und natürlich an meinen Podcast-Kollegen Christian Rüdiger zugeschaltet. Natürlich auch jetzt. Hi.
Grüß dich, Kevin. Hallo.
Ja, wir wollen heute nochmal die 16 Tage Revue passieren lassen, ohne jetzt irgendwie chronologisch da nochmal durch die Tage zu gehen, sondern wir haben uns jetzt so ein paar Kategorien ausgedacht. Zum Beispiel heißt eine Kategorie Highlights und Top Performer, dann gibt es die Lowlights bzw. die Low Performer der WM. Wir schauen auf die Deutschen bzw. Deutschsprachigen, um da auch Rusty Jake Rodriguez noch mit reinzunehmen. Dann schauen wir auf die Frauen, dann schauen wir auf die Exoten und so weiter und so fort. Hinten raus geht es natürlich auch um die Premier League, denn da wurden ja jetzt auch die 8 Starter bekannt gegeben. Es gibt noch ein Interview mit Katharina Kleinfeld, der Sport1-Moderatorin. Also es wird ein volles Format heute zum Abschluss dieser WM, bevor es ja dann jetzt auch am Montagmorgen schon mit der Qualifying School losgeht. Ich denke, da lohnt sich am Ende auch noch ein ganz kleiner Vorausblick. Aber lass uns gerne anfangen, vielleicht bevor wir jetzt mit den Kategorien beginnen. Jetzt so mit ein paar Tagen Abstand, Christian, wie fällt denn so dein Fazit der WM aus?
Für mich persönlich hat mit dieser Weltmeisterschaft auch eine neue Zeitrechnung begonnen. Klar hat das auch etwas mit Luke Littler zu tun, der da eingeschlagen ist wie ein Meteorit. Nur man konnte, denke ich mal, bei dieser Weltmeisterschaft auch gut sehen, dass sich das Kräfteverhältnis schon durchgerüttelt hat und auch verschieben kann. Also Spieler, die etwas oder die noch nicht besser gesagt in den Top 10 stehen, dann nenne ich jetzt auch meinen Chris Doby beispielsweise ganz exemplarisch da als Beispiel. Die drücken von hinten und für die gesetzten Spieler wird es eben deutlich schwieriger, beziehungsweise für die Top-Leute. Und ja, das wird auch einfach, glaube ich, sehr interessant sein in den nächsten Wochen, Monaten, aber auch Jahren zu beobachten, dass man auch, glaube ich, die Worte immer etwas gewählter aussuchen muss, weil es ist mittlerweile auch keine Überraschung mehr, glaube ich, wenn sich von den Top 4 Leuten oder von den Top 8 da irgendwie mal 3, 4 frühzeitig schon verabschieden. Die werden nicht mehr die ganz großen Titel allesamt unter sich ausmachen und deswegen bewerte ich auch diese Leistung, die Luke Humphries da aktuell hat, so unfassbar hoch, dass er derjenige ist, der diese letzten 4 Monate, und das muss man einfach so sagen, dominiert hat. Also wenn du 4 der letzten 5 großen Majors gewinnst, in dieser Phase hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, bei den Price, bei den Smith, bei den MVGs, den Wrights, dass es so eine Periode, auch wenn sie bislang nur sehr kurz ist mit einem Vierteljahr, tatsächlich so nochmal stattfinden kann.
Und gerade diese WM war ja auch gepflastert von vielen extremen Herausforderungen für Luke Humphries. Nicht nur das 2-4, das zwischenzeitlich und das Überstehen eines Darts zum 2-5 im Finale gegen Luke Littler, sondern vor allem eben auch das Achtelfinale gegen Joe Cullen. 2 Matchstarts überstanden gegen Ricardo Pietrzko, eigentlich sportlich mausetot gewesen in der 3. Runde. Also es war jetzt nicht die überdominante WM und trotzdem am Ende gewinnt eben diese Weltmeisterschaft der Top-Favorit. Also das ist ja dann auch eine Geschichte, die jetzt vielleicht so ein bisschen hinten rüberfällt, weil im Prinzip über den Vize-Weltmeister fast auch zu Recht noch mehr, noch intensiver gesprochen wird, weil es eben die Geschichte dieses Turniers ist mit Luke Littler. Wir hatten aber auch ansonsten noch die ein oder andere interessante Geschichte, um es mal so zu formulieren, Michael van Gerven, der wirklich ohne Satzverlust durch dieses Turnier rauscht und dann gegen Scott Williams brutal abserviert wird, also wo er nicht ansatzweise seine Performance, der vorher gezeigt Leistungen nochmal wiederholen konnte, wo es dann am Ende darum ging, ob er irgendwas Falsches gegessen habe. Jetzt hat er das selbst aber eigentlich dementiert, vermutet da eine Art Kopfsache etc. pp. Also tatsächlich auch das so eine größere Geschichte. Wir hatten die Deutschen, die allesamt an den ersten zwei Tagen nach Weihnachten ausgeschieden sind. Zuvor allerdings hatten wir noch nie mehr als zwei Deutsche nach Weihnachten noch im Turnier. Jetzt waren es vier, die gehen dann alle sofort raus. Und da war dann natürlich so aus Mediensicht, als jemand, der dann für ein deutschsprachiges Medium für ntv.de dort berichtet, war natürlich da so ein bisschen der Stecker gezogen. Aber es kamen dann tatsächlich diese Geschichten ja noch. Littlers Story hat sich bis zum Ende getragen und Michael van Gerven hat natürlich dann auch einiges dazu beigetragen. Erst durch eine Top-Leistung gegen Stephen Bunting, dann durch markige Aussagen in Richtung Ricardo Pietrzko und dann natürlich auch mit markigen Aussagen, Stichwort Neujahrsdessert zu Scott Williams oder Damon Hatter. In dem Fall war ja noch nicht klar, gegen wen er spielen würde. Im Viertelfinale dann das Ausscheiden für den Grünen. Also es gab die eine oder andere Geschichte. Scott Williams ist natürlich dann noch eine weitere. Also daran hat es jetzt wirklich nicht gemangelt. Wenngleich man sagen muss, es gab relativ wenige von diesen absoluten Highlight-Spielen, die uns noch ewig in Erinnerung bleiben werden. Also gerade was die Namen betrifft, Price Anderson hat nicht stattgefunden, ein Van Gerven Humphreys, sowas wurde dann eben lange diskutiert und man hat sich schon einer Vorfreude hingegeben, aber es hat am Ende nicht stattgefunden.
Richtig, und das sind auch ja Dinge, die man immer mal wieder erleben wird. Klar hat man sich immer wieder auch namenstechnisch, gerade auch, weil Anderson und Price zwei Spieler waren, die mit den besten Jahresaverage gespielt haben und auch gut in Form waren, zumindest was ihre Qualität angeht. Bei Price vielleicht nicht unbedingt die Ergebnisse, aber man hat sich schon darauf eingestellt und man freut sich dann. Und das ist immer so dieses Problem, was dann entsteht. Man hat Erwartungen, man redet, bevor der erste Dart geworfen ist, über das Halbfinale Humphreys gegen Van Gerven, aber die müssen erstmal ihre Hausaufgaben machen. Und wenn dann diese Erwartungen, was sozusagen jeder herbeisehnt, nicht erfüllt wird, dann ist man enttäuscht und dann ändert sich vielleicht auch etwas das Muster von den Sprachgegebenheiten, die man denn gerne für sich persönlich auswählt. Und wobei man dann auch sagen muss, Van Gerven hat es mit der Auslosung dann im Viertelfinale Scott Williams auch für sich persönlich in der Hand gehabt. Also das waren jetzt keine höheren Mächte, die da irgendetwas verhindert haben, sondern wenn er da seine Leistung ans Board gebracht hätte, dann hätten wir auch über dieses Halbfinale geredet und dann würden wir vielleicht auch nicht über den Weltmeister Luke Humphreys reden, aber das ist alles Konjunktiv und Anderson Price, das hat dann auch sicherlich etwas mit diesem Kräfteverhältnis zu tun, dass man sagt, klar, vom Namen her müssten die eigentlich da durchkommen und dann scheiterten Price an Brandon Dolan. Also das wird man, glaube ich, immer mal wieder sehen und auch mit der Weltmeisterschaft, was du angesprochen hast. Es gibt Jahre, da reißt gefühlt jedes Spiel nach Weihnachten so richtig ab und du hast auch Highlight-Partien, viele vor Weihnachten. Nur das kann leider nicht bei jeder Weltmeisterschaft passieren. Dieses Mal war es etwas dosierter, dennoch auch eine ganz, ganz spannende Weltmeisterschaft, die mal wieder gezeigt hat, dass die gesetzten Spieler deutlich mehr arbeiten müssen in den ersten Runden, um dann dort zu stehen, wo sie sich selber, aber vor allem auch die Berichterstatter, sie schon vor dem ersten Dart hinjustieren.
Also ganz am Ende hat mir so ein bisschen die Dramatik gefehlt. Vor allen Dingen war der Halbfinalabend genauso wie im Vorjahr wieder sehr einseitig mit einem 6-2 und einem 6-0. Also da erwarte ich dann auch ein bisschen mehr in den nächsten Jahren. Vielleicht wird das nochmal ein bisschen spannender. Das Finale von der Dramatik fand ich besser als das vorherige. Also da hatten wir Van Gerven gegen Smith. Das war natürlich so ein absolutes Big-Star-Finale. Diesmal natürlich spielte diese Littler-Story dann noch das größere Bild, sag ich mal. Dann hat er 4-2 geführt, hatte diesen einen Dart genauso wie Van Gerven gegen Phil Taylor damals und verliert es dann am Ende 4-7. Also das 5-6 hätte ich noch gerne gesehen. Das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Also da gibt es nichts zu meckern, aber zwei Viertelfinals auch sehr deutlich mit 5-1. Also da darf es noch ein bisschen mehr Dramatik sein, gerne in den nächsten Jahren. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es tendenziell sogar oder fand es jetzt tendenziell sogar besser, dass mehr Gesetzte auch früh, also vor Weihnachten, ausgeschieden sind. Dadurch gab es dann noch ein paar wildere Geschichten. Im letzten Jahr hatten wir ja 29 der 32 Gesetzten nach Weihnachten noch im Turnier. Diesmal sind 11 ausgeschieden. Also ein ganz anderes Bild macht ja dann auch die WM immer aus. Also sprechen wir jetzt vielleicht über den einen oder anderen Namen noch konkret. Der Weltmeistername Luke Humphries, er ist bereits gefallen. Er hat jetzt bei der Promi-Darts-WM gestern Abend übel Schiffbruch erlitten, ist da frühzeitig ausgeschieden, aber er hat eben den wichtigen Titel eingefahren und nur die Siegesserie zählt, gewinnt mit 7-4 im Finale gegen Luke Littler, aber die schwierigen Situationen im Turnierverlauf habe ich schon angesprochen. Würdest du am Ende von einem würdigen Weltmeister sprechen, gerade auch in Bezug auf dieses gesamte Jahr, muss man das ja eigentlich tun?
Ja, das definitiv. Also da gibt's für mich überhaupt nichts zu zweifeln oder dran zu rütteln. Und auch dieses Turnier, finde ich, sagt deutlich mehr über Luke Humphries und seine Qualitäten aus, als wenn er ja im Prinzip vom ersten bis zum letzten Dart ein Monsterspiel hingelegt hat und jeden Gegner dominiert hätte. Weil wir haben auch über dieses Halbfinale oder dieses potenzielle Halbfinale immer mit Van Gerven gesprochen, wozu es da nicht gekommen ist. Van Gerven hatte einen ganz anderen Turnierverlauf. Der ist sehr klar auch in den Sätzen und auch gut mit seinen Leistungen, mit seinen Averages bis ins Viertelfinale gekommen. Und dann plötzlich lief es nicht so und genau diese Partie verliert er. Und Humphries hat recht moderat für seine Verhältnisse begonnen, musste auch kritische Momente überstehen. Aber als er dann diese kritischen Momente überstanden hat, finde ich, wurde er sukzessive auch besser und das hat ihn stärker gemacht. Und deswegen finde ich, ist er auch ein absolut verdienter Weltmeister. Klar, er ist nicht durchs Turnier gepflügt. Er hatte auch Glück, dass Joe Cullen seine zwei Matchstarts nicht nutzt. Dennoch, was er danach gemacht hat und wie er sich auch in Drucksituationen noch herausgewunden hat, egal wie man das sieht, das musst du dann auch erstmal machen. Und von daher, er hat sich mit Turnierverlauf gesteigert und wurde hinten raus dann gut und hat da seine besten Darts gespielt. Also sozusagen sein Pulver nicht gleich am Anfang verschossen. Von daher, ja, vom Timing her absolut richtig, zum richtigen Zeitpunkt performt. Und ja, deswegen ist das einfach ein ganz, ganz großer Titel und auch ein richtiger Meilenstein in der immer noch jungen Karriere von Luke Humphries.
Er hat sich eben als einziger Spieler in diesem Turnier auch von Luke Littler nicht in die Schranken verweisen lassen. Das war wirklich eine tolle Leistung, auch aus einer schwierigen Situation heraus. Dann Littler war ja zwischenzeitlich der dann bessere Mann, der konstantere Mann auch auf die Trippelfelder. Und am Ende hat Humphries dieses Finale umgebogen. Sprechen wir jetzt über den 16-jährigen, noch 16-jährigen Luke Littler. In knapp zwei Wochen wird er dann 17 Jahre. Was für ein Turnier, was für eine Leistung und im Prinzip auch, was war eine Geschichte, die er geschrieben hat, nicht nur in Bezug auf den Dartsport, sondern auf den Sport allgemein. Also Luke Littler ist nach diesem Turnier der in den sozialen Medien bekannteste Name und das, obwohl er ja vor dem Turnier wirklich nur Darts-Nerds ein Begriff war. Also da konnte man natürlich schon mal mit dem einen oder anderen Hot-Tag aufwarten, dass der Mann ins Viertelfinale geht. Die Auslosung war gut, darf man auch nicht vergessen, aber dass er hier ins Finale gehen würde, viermal auf dem Weg dahin, 100-plus-Average spielen würde, damit war nicht zu rechnen. Die Geschichte des Turniers, ungeachtet des Weltmeistertriumphs von Luke Humphries, ist die Geschichte rund um Luke Littler.
Er hat etwas gemacht, was sehr beeindruckend ist, glaube ich, für viele, die ihn zum ersten Mal so richtig haben spielen sehen. Er kam auf diese Bühne und hat keinerlei Nerven gezeigt. Sicherlich konnte man hier und da mal erkennen an der Mimik, dass er etwas angespannt ist, nur seine Darts haben nicht wirklich drunter gelitten, vor allem auch nicht langfristig und er hat eine richtig gute Qualität ans Board gebracht, er hat das auch genossen. Vielleicht spielt da sein Alter wirklich eine Rolle, dass du einfach so als 16-Jähriger da auf die Bühne gehst und einfach Spaß hast, weil du bist auch noch sehr unverbraucht, beziehungsweise du bist komplett unverbraucht. Der geht da einfach hoch, spielt, der hat noch keine Weste oder keinen Rucksack, den er da mit sich rumschleppen muss, weil er irgendwie mal Matches ganz dramatisch verloren hat oder mal eine schwierige Phase hat in seiner Karriere, wo es noch nicht lief, sondern der konnte einfach befreit aufspielen und das hat man ihm angemerkt. Und klar nutzt er das dann auch aus, dass Wade früh rausgeht, dass Peter Wright früh rausgeht. Nur, und das habe ich auch immer so häufig im Podcast gesagt und das vertrete ich auch immer wieder, Luke Littler kann nichts dafür, dass Peter Wright gegen Jim Williams nicht gewinnt, dass James Wade direkt zum Auftakt gegen Matt Campbell rausgeht, sondern du musst eben den Gegner so nehmen, wie er kommt und du musst dann auch erstmal deine Dart spielen. Und das hat er gemacht und hat einfach für ja, die Engländer wieder eine Story geschrieben, die sie dann einfach lieben. Also die von Rob Cross war damals schon wirklich sehr poetisch, aber das hat nochmal eine ganz andere Ebene jetzt erreicht und von daher, er ist jetzt erstmal Everybody's Darling. Jeder oder fast jeder, glaube ich, mag Luke Littler sehr, das sieht man auch an seinen Followerzahlen. Und von daher, ja, der Junge wird sich jetzt erstmal in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren, zumindest auch was den finanziellen Aspekt angeht, erstmal wenig Sorgen machen müssen. Mit Premier League, mit dem Preisgeld, was er jetzt hat, da wird der ein oder andere Werbeträger auch noch anklopfen. Also von daher, der hat zumindest erstmal einen guten Start in seine professionelle Darts-Karriere gemacht.
Ja, und Luke Littler war nach dem Halbfinaltriumph über Rob Cross tatsächlich bei allen britischen Medien auf der Titelseite und das verdeutlicht nochmal, was für eine Bedeutung dann diese Littler-Story auch hatte in Großbritannien. Also das war Fallon Sherrock mal 10 nochmal. Ne? Also Fallon Sherrock hat schon enorm großes Medieninteresse herbeigeführt, aber der Littler-Run durch dieses Turnier noch mehr und der ging eben ja auch nochmal um einiges länger. Es waren am Ende 6 Siege für Luke Littler und erst im Finale die Niederlage gegen Luke Humphries. Wir hatten im Halbfinale allerdings neben Littler noch einen weiteren Sensations Mann, und zwar Scott Williams, der Michael van Gerven-Bezwinger, der Martin Schindler-Bezwinger ja auch. Ein tolles Turnier, spielt sich damit bis in die Top 32 rein. Ein Platz vor Luke Littler, jetzt in der Weltrangliste die 30, Scott Williams, Shaggy. Kommt eigentlich insofern überraschend, als dass er vor einem Jahr, als er in die WM gerutscht war über die Pro Tour, dass er da eine deutlich bessere Form hatte. Jetzt hatte er deutlich weniger spielen können, hat das auch immer moniert, weil er eben nicht mehr die Challenge-Tour hatte und dementsprechend nicht mehr so viele Turniere hatte. Dann hat er viel mehr Niederlagen kassiert, das nagte am Selbstvertrauen und dementsprechend war er jetzt eigentlich überhaupt kein Mann, über den man groß gesprochen hat im Vorfeld der WM. Gegen Danny Noppert in der zweiten Runde schon Außenseiter gewesen, gewinnt aber 3-0 und zieht dann bis ins Halbfinale durch. Auch das so eine typische WM-Story. Kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Jamie Lewis, wobei er sich denken wird, ja hoffentlich erlebe ich nicht so einen Downfall wie der Waliser.
Ja, da muss man dann auch immer aufpassen, wie man dieses Halbfinale einordnet, also auch für sich persönlich, dass man nicht glaubt, man kann da jetzt einfach so weitermachen, sondern schon nüchtern und realistisch betrachten, dass da auch viel zusammengekommen ist und dass er weiß, er ist beispielsweise in einem Viertelfinale, was er trotzdem sehr stabil und auch sehr gut gespielt hat, also mit 96 Punkten im Schnitt pro Aufnahme über Best of Nine, finde ich, ist ein fantastischer Wert, dass er dann trotzdem nicht gegen einen Van Gerven gespielt hat, der die Form hatte von seinen Runden zuvor. Und wenn er das auch gut verpackt, wenn er das auch für sich so analysiert, das war ein außergewöhnliches Turnier, man darf nicht damit rechnen, dass es genauso weitergeht, dann wird er, glaube ich, auch konstanter produzieren können, was jetzt das kommende Jahr angeht. Ansonsten neigt man auch dazu, dass man sehr schnell unzufrieden wird oder auch etwas hektisch, weil man wieder sich nach diesem großen Erfolg sehnt, den man lange nicht hatte. Und dann kam dieses erstmal Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Von daher, Scott Williams, hervorragendes Turnier gespielt. Nur ich werde jetzt, glaube ich, nicht den Fehler begehen und sagen, das wird jetzt einer, der im Jahr 2024 so richtig aufmischt, sondern das wird wahrscheinlich so weitergehen auf einem guten, konstanten Niveau mit dem ein oder anderen Ausreißerergebnis nach oben. Aber in der Konstanz wird das jetzt kein Monster werden.
Dann lass uns gerne noch ein paar andere Highlights durchbesprechen. Unter anderem habe ich mir aufgeschrieben natürlich Brandon Dolan, der einmal gegen Price, einmal gegen Anderson gewinnt, dann leider gegen Littler im Viertelfinale dieses Niveau nicht mehr halten konnte, genauso mit 1-5 gegen einen Ungesetzten ausscheidet, wie gegen Nathan Aspinall 5 Jahre zuvor und trotzdem für Brandon Dolan ein überragendes Ergebnis, das ihn jetzt auch erstmal auf absehbare Zeit weiter in den Top 32 der Order of Merit halten wird. Ich habe mir notiert auch Raymond van Barneveld, den ich extrem gut fand. Also gerade in seinem Match gegen Radek Zaganski hat er top performt. Gegen Matt Campbell war es dann eher ein Arbeitssieg. Aber auch gegen Luke Littler viel fehlte da nicht. Also er musste den dritten Satz gewinnen, dann kann es vielleicht nochmal enger werden. Aber am Ende Raymond van Barneveld auch mit einem guten Turnier. Und dennoch müssen wir auch über Rob Cross sprechen den vierten Halbfinalisten im Bunde, der zwar mit 2-6 gegen Littler verliert, sich genau wie Barney in seinem Achtelfinal-Match aber nichts vorzuwerfen hat oder nicht viel vorzuwerfen hat, der einfach gegen den besseren Littler dann ausscheidet, aber Rob Cross natürlich und sein Comeback gegen Chris Dobie, ein historisches Comeback im Viertelfinale, das auch eine der Stories dieser WM.
Ja, das auf jeden Fall. Also Rob Cross schreibt bei der WM, wenn er für sich positive Schlagzeilen produziert, dann sind das immer auch ganz krasse WM-Titel bei seiner allerersten Weltmeisterschaft nach einem wundervollen Debütjahr, dann den großen Phil Taylor, muss man einfach so sagen, zerstört im Finale und jetzt dieses Viertelfinale gegen Chris Dobie, der alles unter Kontrolle hatte, der auch ja eine 161 rausnimmt, also sprach alles für ihn. Und Cross trotzdem weitermacht und wirklich über Best of 9 Sets, wenn wir uns die Averages Satz für Satz angucken, immer stabil gespielt hat. Deswegen hänge ich dieses 4-0, das zwischenzeitliche von Dobie, auch sehr hoch. Aber was Cross dann eben auch macht, nicht abzufallen, sondern einfach weiterzuspielen und dann zu wissen, hey, ich habe da noch eine Lücke, ich habe da eine Möglichkeit, wo ich noch reingrätschen kann und das bis zum Ende auch vollenden kann. Das ist sensationell und zeigt einfach, er fliegt immer etwas unter dem Radar. Nur er ist, wenn er wirklich seine Form hat, einer der besten Spieler der Welt, der auch die ganz großen Titel gewinnen kann. Im Halbfinale gegen Luke Littler hat er dann diese Konstanz nicht mehr ans Board gebracht, wie er das gegen Chris Dobie hatte. Deswegen war es dann auch eine klare Sache für den 16-Jährigen für The Nuke. Und ansonsten, ja, stimme ich dir auch mit Barney überein. Zweimal mich wirklich überzeugt, auch wenn er gegen Littler nicht so wirklich eine Chance dann hatte, weil er die wenigen Möglichkeiten, die er bekam, um da richtig für Furore zu sorgen, die konnte er nicht nutzen, zumindest nicht in der Häufigkeit, die er benötigt hätte. Brandon Dolan zeigt, er ist ein ganz gefährlicher Spieler für Gesetzte. Also er schlägt im Sommer beim Matchplay zu Beginn Michael van Gerven, jetzt musste in der dritten Runde Gervin Price dran glauben und eine Runde später Gary Anderson. Also der zeigt auch, dass er es nach wie vor noch drauf hat, ohne es jetzt übermäßig scheppern zu lassen mit 105 plus Averages und so weiter, sondern ein konstantes Spiel reicht dann eben auch aus, wenn du nicht auf Schiene bist gegen den History Maker. Und ansonsten, weil wir ja auch dann noch so ein bisschen über die International Qualifier sprechen wollen, würde ich ganz gerne noch einen weiteren Namen mit reinwerfen. Jeffrey de Graaf, der hat mir auch wirklich sehr gut gefallen, sehr stabil gespielt, auch sehr ruhig auf der Bühne. Also von daher, der hat für mich auch so eine kleine Geschichte bei dieser Weltmeisterschaft geschrieben und versucht jetzt diesen guten Lauf, den er produzieren konnte, bei der Q-School weiter fortzuführen.
Ja, ganz im Gegensatz natürlich zu Manlock Leung und Tomoya Goto, die beiden Spieler aus Asien, die kann man auch noch hier unter dem Faktor Highlights nennen, die allerdings bei der Q-School nicht dabei sein werden. Das hatten sie im Rahmen der WM ja auch schon angekündigt. Der Aufwand einfach viel zu groß noch für die jungen Asiaten, aber die beiden haben natürlich auch tolle Partien absolviert. Sprechen wir gleich auch nochmal sicherlich ein bisschen detaillierter drüber. Ich habe jetzt noch einen Namen, wo ich mir nicht sicher war, wo ich ihn einsortieren sollte. Chris Dobie spielt ja bis zum 4-0 gegen Rob Cross eine überragende WM. Er spielt gegen Ross Smith dieses Mega-Match, wo auch Desmarja mal wieder total unglücklich ist, zum dritten Mal in Folge in dieser dritten Runde ausscheidet, zum dritten Mal in Folge mit einem 100-Plus-Average, zweimal gegen Dirk van Dijvenbode zuvor, jetzt gegen Chris Dobie. Dobie kommt da durch, gewinnt dann 4-0 gegen den Weltmeister Michael Smith. Der hat ja ein super Turnier gespielt und am Ende trotzdem gibt er hier einiges aus der Hand. Eine Riesenchance auf ein WM-Finale. Und vor allen Dingen, wahrscheinlich verhagelt ihm dieses Comeback von Cross auch noch die Premier League-Teilnahme. Also wo sortieren wir Chris Dobie ein? Oder ist das jetzt vielleicht der beste Spieler für den Übergang zwischen Highlights und Lowlights?
Sehr wahrscheinlich. Also bis zum 4-0 gegen Cross würde ich sagen, eine der absolut positiven Figuren bei dieser Weltmeisterschaft. Der hatte, bevor es ins Viertelfinale reinging, den besten Turnier-Average von allen Spielern, die noch im Feld drin waren. Der spielt 103, 102, nochmal 102. Also, und da waren auch schon teilweise wirklich Phasen dabei, wo es auf die Doppel mal nicht so lief. Und das zeigt auch, wie astronomisch gut der gescored hat. War für mich der beste Scorer bis zu seinem Ausscheiden, zumindest was die Triple 20 auch anging. Ja, und dann ist das irgendwo auch schwierig einzusortieren. Der spielt ein hervorragendes Match, obwohl Cross richtig gut dagegen hält. Und dann schaffte er es über 5 Sätze in Folge, nicht einmal noch Best of 5 in den Legs zu gewinnen, um da Rob Cross diesen einen Satz noch wegzunehmen, den er braucht. Von daher, ich würde es mal so formulieren, weil Chris Dobie eine sehr gute Entwicklung gemacht hat in den letzten 12 Monaten, hervorragende WM gespielt, gezeigt, wie er sich entwickelt hat, und dieses Match gegen Cross, auch wenn sich das doof anhört und auch wenn er sich dafür nichts kaufen kann, vielleicht ordnet man sowas unter Lernprozess ein. Also wenn er nochmal 4-0 bei einer WM führen würde, glaube ich nicht, dass er sich dann nochmal aus der Hand nehmen lässt, weil er dann auch weiß, was er vielleicht in dem Moment verändern muss. Aber klar, brutal, bitter und wahrscheinlich auch genau dieser eine Satz, der ihm gefehlt hat für die Premier League.
Der Satzmodus ist es auch, der ihm da das Genick bricht. Also über Legplay wird er dieses Spiel mit so einem Vorsprung nicht mehr verlieren beim Matchplay oder Grand Slam von mir aus. Also der Satzmodus generell schafft natürlich auch solche Comebacks, und ich finde auch einmal mehr war dieses Turnier absolute Werbung für den Satzmodus, und es sollte ihn deutlich häufiger geben als zweimal im Jahr bei WM und Grand Prix. Also da gibt es noch Nachholbedarf für die PTC, aber im Prinzip sagen wir das nach jeder Weltmeisterschaft. Sprechen wir dann jetzt über ein paar Spieler, die enttäuscht haben und die auch klar enttäuscht haben. Ich würde der allen voran natürlich Peter Wright nennen. Der hat seine 500.000 Pfund Preisgeld nicht im Ansatz verteidigen können von vor 2 Jahren. Die Frage ist, ob er jemals wieder auf diesen Status, auf dieses Level kommt. Der Auftritt gegen Jim Williams war nichts anderes als erschreckend.
Ja, man darf auch nicht vergessen, der Faktor Zeit ist da schon eine tragende Rolle. Also klar kannst du beispielsweise auch noch mit 60 Jahren irgendwie im Ellipelli dabei sein. Nur die Frage ist dann eben, wie gut bist du dann noch und hast du überhaupt noch irgendwie Chancen, da richtig weit zu kommen? Also man sieht das ja beispielsweise auch bei Raymond van Barneveld oder bei Steve Beaton. Die sind auch im gehobenen Alter noch dabei, aber die haben eben nicht mehr die Qualität wie vor 4-5 Jahren. Und bei Peter Wright, der wird im März 54, also da braucht man sich auch keine Illusionen machen, so häufig wird er auch nicht mehr im Alexandra Palace aufschlagen und so häufig wird er auch nicht mehr dabei sein und eine wirklich realistische Chance haben, sich dann noch einen dritten WM-Titel zu holen. Von daher, das war eine Leistung, die irgendwo das Jahr auch von Snakebite wiedergespiegelt hat. Privater Probleme mit der Gesundheit seiner Frau, dann immer wieder Ups and Downs gehabt, gewinnt da früh im Jahr ein World Series Turnier, gewinnt auch ein European Tour Turnier, holt sich den EM-Titel, aber schafft es nicht, sich für die Players Championship Finals zu qualifizieren, weil er nicht unter die Top 64 kommt. Das muss man sich dann auch mal vorstellen. Also er hat so gute Momente auch drin gehabt, aber dann auch wieder welche, die so schlecht sind, zumindest an seinem Leistungsniveau gemessen, dass man das auch nicht einordnen konnte, und jetzt bei dieser WM überhaupt nicht reingefunden. Und klar, muss man sich da dann schon bei Peter Wright die Frage stellen, inwieweit er es schafft, diese Schwankungen, die in diesem oder die im Jahr 2023 aufgetaucht sind, wie sehr schafft er es, die abzustellen, beziehungsweise wie klein kann er die auch halten? Und das wird für mich auch einfach, ja, jetzt die Frage sein im Jahr 2024. Herz weiterhin drauf. Aber was passiert eben auch mal an Tagen, wo ein Peter Wright nicht sein A-Game zeigt? Und das wird für mich dann auch ein Schlüssel sein, was für ein gutes oder eben auch nicht so gutes Jahr er dann spielt. Aber die WM war aus seiner Sicht eine Vollkatastrophe.
Ja, und dann haben wir natürlich noch deutlich mehr Spieler als vor einem Jahr, die absolut enttäuscht haben. Liegt eben daran, dass deutlich mehr Gesetzte früh ausgeschieden sind. Nathan Aspinall muss man nennen, der ja chancenlos war gegen Ricky Evans. Da hat nur der Walk-on gestimmt und dann war es das auch schon gewesen mit der WM für Nathan Aspinall, der aber das Matchplay gewonnen hat, der insgesamt ein super Jahr gespielt hat und dann hier tatsächlich krachend und überraschend gegen Ricky Evans ausscheidet. James Wade, die Niederlage habe ich auch nicht kommen sehen gegen Matt Campbell. Also Campbell, der auf der Bühne uns bis dato auch noch nicht so viel präsentieren konnte in der Vergangenheit, und Wade, der ja eigentlich auch sich zuletzt stark verbessert hat, damit jetzt aber auch zum ersten Mal so ein bisschen deutlich aus den Top 16 rausfällt, ist jetzt nur noch die 19. der Welt, um 6 Plätze nach unten gefallen. Das ist der Spieler mit dem meisten Ranglistenplätzen Verlust und innerhalb der Top 20 noch mehr als Peter Wright. Gavin Price müssen wir einmal mehr jetzt nennen. Also wer gegen Brandon Dolan im zweiten Spiel dann ausscheidet und im Prinzip vorher als WM-Titelkandidat dargestellt wurde, der muss darüber oder davon von einer großen Enttäuschung sprechen. Also Gavin Price einmal mehr enttäuschend auch vor Zuschauern. Will es einfach nicht laufen. Das ist jetzt einfach auch schon eine recht lange Durchstrecke für den Iceman.
Ja, also zumindest vor Zuschauern außerhalb des Grand Slam of Darts. Da funktioniert es tatsächlich nicht mehr für Gavin Price. Und man kann sich das ähnlich wie bei Peter Wright irgendwo, oder zumindest ich kann das nicht so richtig mir erklären, weil der spielt in diesem Jahr zahlreiche Finals. Der gewinnt letztendlich 6 Titel im Jahr 2023, ist einer der Titelsammler, spielt mit Anderson und Humphreys den höchsten Average in diesem Jahr, was auch nochmal verdeutlicht, der hat eine Konstanz. Und dann bei den Major-Turnieren will das irgendwie bei ihm nicht funktionieren. Selbst wenn er dann mal gut spielt, schafft er es nicht, dann so viel Kapital draus zu schlagen. Klar, er stand auch noch im Finale des World Grand Prix, aber da war er gegen einen wie aufgedreht spielenden Luke Humphreys letztendlich chancenlos, und als er dann nochmal die Möglichkeit hatte reinzufinden, kommen eben diese 138 zum Match und das Ding ist aus. Von daher, ich glaube, Price muss gar nicht so viel verändern, sondern weiterhin einfach so gut spielen, wie er das getan hat, nur eben versuchen, auch wichtige Momente bei Major-Turnieren auf seine Seite zu ziehen oder da vielleicht mal ja ein bisschen mehr Spielglück auch auf seiner Seite zu haben, dann wird das wahrscheinlich auch wieder besser, weil Pro Tour, European Tour hat er mir wirklich gut gefallen. Und ich möchte ganz gerne dann auch noch bei Enttäuschung ergänzen, Kim Heibrechts. Also klar, ist nur die 31 der Setzliste, aber du bereitest dich Wochen auf dieses Turnier vor und dann ist deine WM nach Netto-Spielzeit 15 Minuten vorbei, weil du mit 0-9 in den Lecks, 0-3 in den Sätzen gegen Richard Veenstra rausgehst. Also das war enttäuschend. Und auch wenn er absolut nicht in Form ist, Dimitri Vandenberg hat mal wieder gezeigt, dass ja er wirklich aufpassen muss, nicht noch weiter abzurutschen. Also er war mein Top-10-Spieler, aber inzwischen ja kommt er für ihn oder für seine Verhältnisse auch recht wenig, und dann sich gegen Florian Hempel 0-2 oder ein 2-0 noch aus der Hand nehmen zu lassen. Klar spielt Flo überragend, aber Vandenberg hatte für mich auch nicht mehr den Eindruck erweckt, dass er da irgendwie noch mal was entgegenzusetzen hatte. Also das sind für mich auch noch zwei Spieler, die ich mir als Enttäuschung notiert habe.
Ja, man kann vielleicht auch noch Josh Rock nennen, der auch unerwartet rausgegangen ist gegen Barry Van Peer. Aber bei dem lief es ja auf dem Floor insgesamt jetzt deutlich besser als bei den TV-Turnieren in diesem Jahr. Dirk van Dijvenbode, Jussi de Souza, das war im Prinzip abzusehen, dass es die beiden ganz schwer haben würden unter den Gesetzten. Bei den Enttäuschungen würde ich jetzt aber auch nochmal Michael Smith erwähnen wollen. Klar, der spielt ein 100-plus-Average gegen Chris Dobie, verliert aber 4-0, akzeptiert es auch irgendwie sehr früh, und der kann auch schon froh sein, dass er überhaupt die zweite Runde übersteht gegen Kevin Dutz. Und auch gegen Madas Rasma ist er jetzt nicht gerade gegen einen Spieler angekommen, der jetzt irgendwie es mit jeder Faser seines Körpers wollte. Also das war insgesamt auch bis dahin nicht immer souverän, und dann gegen Dobie 0-4 zu verlieren als Titelverteidiger, also Michael Smith, der Bully Boy, kann auch nicht von einer guten WM sprechen. Genauso natürlich Michael van Gerven müssen wir auch als Enttäuschung dann am Ende nennen, obwohl der ohne Satzverluste durchmarschiert. Aber das ist natürlich ein Timing aus der Hölle, ne? Also der spielt am Freitag nach der WM direkt wieder einen neuen Darter bei einer Dartskala der PDC Europe und hat jetzt aber dieses eine Schrottmatch gegen Scott Williams da drin.
Ja, also ich neige auch immer mehr dazu, diese Worte, die sein guter Kumpel Vincent van der Voort im TV bei den niederländischen Kollegen vor einer Zeit mal gesagt hat, die neige ich auch immer mehr für mich sozusagen anzueignen, weil Vincent van der Voort hatte damals gesagt, da ging es auch so um diese Leistungsschwankung bei Van Gerven beispielsweise, dass wenn er gut in ein Turnier startet, hat van der Voort gesagt, auch mit guten Averages, dann fühlt sich Van Gerven zu früh zu sicher, also dass er das Ding gewinnen kann. Und das hat auch bei dieser WM den Anschein gehabt, dass er nach dem Achtelfinale gegen Bunting so sicher war, dass er da zumindest bis ins Finale durchgeht. um dann ja auch für seine Verhältnisse sehr knackige Aussagen, Ricardo Pietrezco hat keine Eier, egal wer sich bei Williams gegen Hetta durchsetzt, das wird mein Dessert am Neujahrstag werden, dass er sich einfach viel zu sicher gefühlt hat und auch zu satt gefühlt hat in dem Moment. Also zufrieden war mit dem, was er gespielt hat und geglaubt hat, er kann das einfach problemlos so weiterspielen. Und dann hatte Vincent van der Voort auch vor einiger Zeit, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, auch gesagt, dass wenn Van Gerven nicht gut in ein Turnier reinkommt, dann sind seine Sinne geschärft, dann weiß er auch, er muss mehr tun und dann sind das auch häufig die Turniere geworden, die er letztendlich gewinnen konnte in der vergangenen Zeit. Und ja, wenn man jetzt die WM gesehen hat, dann hat der Dutch Destroyer wahrscheinlich auch so ein bisschen recht mit seinen Worten. Also Van Gerven hat, egal was da los war, sich wahrscheinlich in der Nachbetrachtung, gut, da ist man immer ein bisschen schlauer, wohl etwas zu sicher gefühlt und zu großes Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten gehabt.
Ja, ist eine gute Analyse, die würde ich auch teilen. Ich denke, da ist was Wahres dran. Michael van Gerven, der ja dann auch innerhalb solcher Matches manchmal solche Momente hatte, also gegen Luke Humphreys, PC Finals Finale, als er relativ deutlich in Führung lag, als alles zu funktionieren schien und er dann kein Leck mehr gewann. Und jetzt gegen Scott Williams, das auch mal wieder so ein Spiel war, wie wir es häufig von ihm sehen, gerade in Turnieren, wo es eigentlich bis dato richtig gut läuft. Also beim Grand Slam, als er alle 3 Partien in der Vorrunde gewann und dann gegen Damon Hatta ausschied und da auch nicht mehr so richtig den Turning Point fand. Und das war jetzt gegen Williams auch so. Im Prinzip schon nach dem ersten Satz hatte man das Gefühl, hier geht was. Das lag einfach an der Doppelschwäche von Michael van Gerven im ersten Set und man wusste, ja, irgendwie, wir haben es schon jetzt häufig gesehen, dass so ein erster Satz dann auch oder so eine Anfangsphase dann im Prinzip einem auch zeigt, wie der Abend für Michael van Gerven laufen würde. Und dementsprechend, es war dann am Ende, oder es hätte so ein Arbeitssieg werden müssen, aber es war im Prinzip schon früh klar, er würde jetzt hier nicht mit 5-1 durchrauschen und den ersten Satz bleiben lassen. Also das fand ich da schon sehr prägnant. Also Michael van Gerven auch ja im Prinzip dann am Ende mit einem enttäuschenden Viertelfinal aus und damit mindestens 6 Jahren ohne WM-Triumph. Sprechen wir jetzt über die Deutschen, da fällt es sicherlich sehr schwer, die 4 oder die 5 unter einen Hut zu fassen. Ich denke, Dragutin Horvat müssen wir gesondert betrachten. Der scheidete in der ersten Runde gegen Mike de Decker aus. Da war aber eh klar, dass er natürlich jetzt nicht mit den riesengroßen Ambitionen dahin reist. Klar, die Auslosung, die hat ihm die Möglichkeit gegeben, von Runde 3 zu träumen. Dafür war die Leistung allerdings auch zu schwach. Bei den anderen 4 müssen wir erstmal das Turnier zweiteilen in überragende Auftaktspiele und dann teils deutlich schwächere Spiele nach Weihnachten. Aber auch das erzählt nicht die ganze Geschichte.
Richtig, genau. Ich fange erstmal auch an mit Dragutin Horvat und da möchte ich auch nicht zu viel sagen, sondern genau das stehen lassen, was Dragutin am Mikrofon nach seiner Niederlage bei Katharina und bei Max gesagt hat. Er ist enttäuscht, er hat auch das SCH-Wort benutzt und von daher, Dragutin weiß ganz genau, wie er seine Leistung einzuschätzen hat und da kam nicht viel für seine Verhältnisse. Er kann es deutlich besser und das hat er dann auch am Mikrofon gesagt, war überhaupt nicht zufrieden, hat sehr viel Vorbereitung reingesteckt und dann so ein enttäuschender Auftritt aus seiner Sicht. Er weiß, dass er es besser kann, das hat er selber auch gesagt, von daher ja, ist er da der größte Kritiker, wenn es darum geht, dieses Match gegen Mike de Decker zu analysieren. Und bei den anderen 4 Deutschen, finde ich, haben die ihre Sache gut, teilweise sogar richtig gut gemacht. Wenn man auch Florian Hempel sieht, 0-2 dann noch gedreht gegen Dimitri Vandenberg, unfassbar starke Phase auch gehabt. Martin Schindler, Gabriel Clemens fand ich als gesetzte Spieler souverän und auch Ricardo Pietrezco hat genau das umgesetzt, was viele auch von ihm erwartet haben oder prognostiziert hatten, ist dann auch ein richtig guter Gegner gewesen für Callan Ritz, hat auch gezeigt, dass ja die Setzlistenposition von Ritz nicht wirklich eine Rolle spielt und dass er von der aktuellen Leistungsstärke her der bessere Spieler ist. Und nach Weihnachten, klar, wenn du 4 Deutsche in Runde 3 hast, rechnet man sich da schon was aus und dann sind die nach den ersten beiden Turniertagen nach der Weihnachtspause ausgeschieden, neigt man schon dazu, enttäuscht zu sein. Aber Ich bin's ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil wenn man sich das auch mal anguckt, zumindest von den Namen her, Hempel gegen Bunting, dann auch Petretzko gegen Humphreys, gegen den Weltmeister, Gaga gegen Chizzy, da sind sie jetzt nicht unbedingt der Favorit gewesen, wenn ich das wirklich neutral ohne deutsche Brille betrachte, weil man einfach weiß, was das für brutal starke Spieler sind, gerade mit Humphreys, der Überspieler, mit Bunting, der eine sehr gute Phase hat, und Chizzy, wo du immer weißt, wenn der sein Niveau findet, wird es für Gabriel einfach unfassbar schwierig. Und der Einzige, der wirklich aus meiner Sicht Favorit war in diesem Match, das war Martin Schindler. Und dass der dann gegen Scott Williams nicht gewinnen kann, auch wenn es ein klasse Match ist, 2-0 geführt hat, das ist dann ärgerlich. Aber alles in allem würde ich trotzdem dann sagen, ist eine richtig gute Weltmeisterschaft in der Breite gewesen, auch wenn man sicherlich schon enttäuscht sein darf aus Fansicht, dass dann zumindest nicht einer den Sprung ins Achtelfinale geschafft hat.
Du hast recht, dass natürlich Schindler nominell der Favorit war, auch der einzige richtige Favorit in diesem Drittrundenspiel. Bei ihm kann ich jetzt allerdings auch nicht draufhauen, weil Scott Williams hat es auch gut gemacht. Es war ja dann auch eine sehr enge Partie, die auch in beide Richtungen hätte gehen können. Und so richtig bitter waren eigentlich nur die drei verpassten Darts zum möglichen 2-2. Und dann hätte er Anwurf gehabt im sechsten Satz auf die Doppel-18. Ansonsten war es eben jetzt kein Fehlerfestival oder so, dass Martin Schindler irgendwie einzig und allein durch verpasste Doppel seinem Gegner die Chance gegeben hätte oder so. Das war ja nicht der Fall. Dementsprechend kann ich da nicht draufhauen. Bei Gabriel Clemens muss ich eher kritischer sein, denn insgesamt passt das schon in dieses Jahr nach dem sensationellen Halbfinale, dass er da gegen Dave Chisnell auch so gar nicht in die Doppel fand. Das ist dann einfach zu wenig für einen Spieler, der ja eigentlich den Anspruch hätte haben sollen, dann auch Richtung Top 16 zu gehen mit dem Halbfinale. Aber jetzt geht es eher in die andere Richtung. Also das wird jetzt ein ganz, ganz wichtiges Jahr für Gabriel Clemens. Bei Florian Hempel habe ich am Ende die Mega-Enttäuschung nicht so ganz verstanden gegen Stephen Bunting. Klar, der spielt überragend, also auch Hempel, gerade die ersten beiden Sätze, und kommt da gegen Bunting aber nicht ran, weil der natürlich noch überragender spielt. Er hat die Tourkarte gesichert, von daher alles gut. Und bei Ricardo Petretzko, man darf nicht vergessen, es war die erste WM, er führt 3-1 gegen Luke Humphreys. Da muss er es dann vielleicht tot machen, das Spiel. Das wäre auch drin gewesen, aber auch da viel Brimborium drumherum mit den Zuschauern und so. Also dementsprechend schwierig für Ricardo. An diesem Samstag ist er dann zumindest mit Echo Fresh noch Promi-Darts-Weltmeister geworden. Ist natürlich jetzt kein Trost, aber insgesamt ist das schon dann auch eine gute WM gewesen von Pikachu.
Ja, definitiv. Also zwei Matches gewonnen, dann auch einen gesetzten Spieler rausgehauen. 3-1 gegen den aktuell besten Spieler geführt, und das ist auch nicht irgendwer, den er da wirklich am Rande einer Niederlage hatte. Und vielleicht ist diese Enttäuschung auch aus deutscher Sicht so groß oder fällt etwas größer aus, als sie eigentlich ausfallen sollte, weil man sich diesen Matchverlauf dann eben anguckt, weil man weiß, Schindler führt 2-0 gegen Scott Williams, das ist ein ungesetzter Spieler. Dann führt Ricardo mit 3-1 gegen Luke Humphreys. Na klar hat man dann die Hoffnung, dass da was geht. Dann hat Flo Hempel eben auch die deutschen Fans nochmal richtig angezündet, weil er dieses 0-2 gegen Vandenberg dreht, weil er diese Back-to-Back-10-Data spielt. Dann hat man immer noch im Kopf gehabt, aus dem vergangenen Jahr, dieses Halbfinale von Gabriel Clemens. Und dann, ja, geht man da vielleicht nicht ganz nüchtern an die Sache ran oder beurteilt das vielleicht nicht ganz so neutral, manchmal aus deutscher Sicht. Das kann ich den deutschen Fans aber dann überhaupt nicht übel nehmen, weil die wissen, hey, wenn es einmal geklappt hat, warum soll es nicht nochmal funktionieren? Und klar, dann ist eben die Fallhöhe ein bisschen größer. Nur nichtsdestotrotz, das ist ja auch irgendwie Darts in Deutschland ein Langzeitprojekt. Und ich finde, nach dem Halbfinale von Gaga im vergangenen Jahr, jetzt vier Deutsche nach Weihnachten noch dabei, also diesmal in der Breite konstant gewesen, ist das der nächste Entwicklungsschritt. Und dann wird es auch mal irgendwann so sein, dass zwei Deutsche im Achtelfinale stehen, vielleicht auch mal zwei im Viertelfinale. Und dann ist die Freude, glaube ich, auch umso größer.
Also meine Hackordnung der vier ist Petretzko ganz oben, dann Hempel, dann Schindler, dann Clemens. So würde ich es jetzt mal sortieren, anhand der Leistungen und auch Möglichkeiten der Spieler. Und trotzdem, ja, 4 Spieler nach Weihnachten dabei. Ich hatte es ja auch schon mal angerissen oder angeregt, doch mal darüber nachzudenken, ob das vielleicht sogar nicht mehr wert ist als ein Halbfinalist. Also das steht natürlich dann auch für eine Konstanz, für eine stetige Weiterentwicklung und ich denke, die werden wir auch bei dem einen oder anderen Spieler weiter sehen. Ansonsten aus deutschsprachiger Sicht, Rusty Jake Rodriguez, der ist am 15. Dezember am ersten Abend direkt rausgegangen mit 0-3 gegen Cameron Menzies. Ja, war jetzt auch zu erwarten, dass es schwierig werden würde. Alleine auch physisch mit ihm ist er da nicht ganz unbelastet ins Turnier gegangen. Insgesamt natürlich aus österreichischer Perspektive ist das ein Horror, dass wir nur einen da am Start hatten.
Aus österreichischer Sicht definitiv, nachdem man so verwöhnt wurde, auch von Menzo Suljovic, der inzwischen kaum noch ein Faktor ist. Roby hat das aus deutschsprachiger und auch aus österreichischer Sicht nicht geschafft, auch wenn es wirklich möglich gewesen wäre. Und Rusty nimmt sich dann viel vor, am ersten Abend auch direkt zu spielen, ist, glaube ich, für viele Spieler ein Highlight, weil dann nochmal die mediale Aufmerksamkeit vielleicht etwas höher ist als am zweiten oder dritten Tag, weil da eben die WM startet. Und dann findet er überhaupt nicht in sein Spiel gegen Cameron Menzies, der keine Überleistung braucht, um diese Partie zu gewinnen. Und dann bereitest du dich so akribisch auf dieses Turnier vor und dann ist es nach einer Netto-Spielzeit von 20, 25 Minuten wieder vorbei und du darfst den Heimweg antreten und ist sogar noch einen Tag im Hotel geblieben, weil er eben die Überzeugung hatte, dass er das Match gewinnen kann. Das heißt, du sitzt dann an dem Ort auch nochmal einen Tag länger fest, denkst darüber auch nochmal nach mit so einer Leistung und musst dann auch ins Jahr 2024 mit so einem Negativding gehen. Also das ist schon ein harter Schlag, den er da bekommen hat. Und aus österreichischer Sicht, hoffentlich kann er sich davon auch wieder schnellstmöglich erholen.
Das also der Blick auf die deutschsprachigen Spieler. Blicken wir dann jetzt nochmal über den Tellerrand hinaus und schauen uns so ein paar Kandidaten an aus den ersten Runden. Unter anderem haben wir bereits genannt die starken Asiaten Leung und Goto. Die haben wirklich überzeugt, wie seit Jahren keine asiatischen Spieler mehr. Auch der Rhythmus natürlich ein deutlich schnellerer als dieses typisch asiatisch langsame Darts, was wir ansonsten gesehen haben. Jeffrey de Graaf wurde von dir genannt. Ich würde Thibaut Tricol auch nochmal erwähnen wollen. Klar, ein Doppeldesaster in der zweiten Runde gegen Rob Cross, aber als erster Franzose in der PDC-WM-Geschichte überhaupt am Start und dann mit Mario van den Bogarde eigentlich einen Spieler geschlagen, der ein gutes Jahr hinter sich hatte, also von daher auch der eine Erwähnung wert. Und ansonsten haben wir noch die zwei Spielerinnen. Mikuru Suzuki war chancenlos gegen Ricardo Petrezko und Fallon Sherrock, der hatte man mehr zugetraut gegen Jermaine Vatimena. Es war auch mehr drin, es war das erwartet enge Spiel, aber am Ende hat es dann Vatimena auch gut gemacht gegen Fallon Sherrock. Wie blickst du jetzt auf die Leistungen der beiden Frauen?
Also bei Mikuru habe ich keinen Sieg gegen Ricardo erwartet, bin aber dennoch etwas enttäuscht, wenn ich das so sagen kann, wegen ihrer Leistung. Also das war für Ricardo, der das im Prinzip ohne Gegenwehr gespielt hat, eine blitzsaubere Leistung. Und die Japanerin, klar, die hat immer so ein paar Schwierigkeiten, auch immer mit dem Wechsel E-Dart-Steel-Dart, den sie macht. Jetzt, wo sie ein bisschen mehr Steel-Dart gespielt hatte, lief das auch bei der Women's Series besser. Und hier jetzt bei der WM so wirklich gar kein Faktor zu sein in diesem Match, das kann auch nicht ihr Anspruch sein. Also ein paar Pünktchen höher im Average hätte es dann schon auch für ihre Verhältnisse sein können. Und ich glaube, das hat man ihr auch angemerkt dann beim Handshake, als sie dann die Offiziellen verabschiedet hat. Da war sie schon sehr enttäuscht, weil sie wirklich im Prinzip gar keine Gegenwehr geleistet hat gegenüber Ricardo, der das fantastisch gemacht hat. Und bei Fallon Sherrock hat man sich schon mehr erwartet. Da hat man sicherlich auch mit dem Match gegen Martin Schindler geliebäugelt, nur sie hatte wieder so eine Sherrock-typische Phase auch drin, wo sie kaum Triple getroffen hat und wenn sie dann auch Möglichkeiten hatte auf die Doppel, was dann sehr untypisch ist für sie, dann hat sie die nicht nutzen können, beziehungsweise nicht so stark nutzen können, um Vatimena deutlich mehr weh zu tun. Und dann in den Phasen, wo es lief, haben dann teilweise auch die Doppel wirklich nicht funktioniert. Von daher, es ist ein Auftritt von Fallon Sherrock, wo ich sage, damit kann sie nicht zufrieden sein, weil man da jetzt keine Entwicklung gesehen hat bei ihr. Also so ein Spieler vom Kaliber her, Jermaine Vatimena, hätte es dann auch schon sein können, den sie da schlägt in Runde 1. Von daher muss sie das sicherlich ein bisschen kritischer bewerten, da auch ihre Leistung.
Die größten Hoffnungen setze ich auch weiterhin auf Bo Greaves, aber die wird jetzt die Q-School auch erneut nicht spielen. Also da muss man mal abwarten, wann und ob sie wieder bei der PDC irgendwann auflaufen wird. Ich denke, es ist eine Frage des Zeitpunktes, ne? Aber trotzdem, sie natürlich als die Spielerin mit dem Abstand meisten Potenzial, auf sie wird man dann auch setzen müssen in Zukunft. Ich denke, Fallon Sherrick, da ist dann irgendwie die Decke auch erreicht oder sie scheint erreicht. Man muss ja auch immer wieder in Relation setzen, dass ihr Triumph damals über Ted Evans und dann vor allen Dingen der über Menzo Suljovic, das kam ja so unerwartet, weil sie ja gar nicht irgendwie das Frauengame im Darts zuvor dominiert hat. Ne? Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Ansonsten noch so ein paar Themen dieser WM. Ich denke, es darf keine WM-Analyse ohne Russ Bray auskommen, der zum letzten Mal im Ali Pally ein Spiel gecallt hat und dann auch das gesamte Finale bekam, der jetzt Botschafter wird in Asien, der jetzt Spiele der World Series Events noch callen wird, aber der ansonsten seinen Abschied bekannt gegeben hat, der zum letzten Mal eben das Markenzeichen des Darts verkörpert hat. Russ Bray ist eine große Nummer und ich denke, da müssen wir auch noch ein paar Wörter verlieren. Ist auch tatsächlich so dieses stimmliche, akustische Markenzeichen gewesen für mich, als ich in den Dartsport gekommen bin, als ich zum ersten Mal als kleiner Dötz die Spiele geguckt habe. Also an die Stimme hat man sich immer erinnert.
Ja, also die Stimme von Russ Bray, die wird legendär bleiben, weil er einfach zum Arsenal dazugehört, was Darts auch verkörpert, was die PDC verkörpert, auch die Art und Weise, wenn man sich immer wieder umhört oder auch Sachen liest. Jeder spricht positiv über Russ Bray und einer der Caller dieser Zeit, auch in die ich hineingewachsen bin, geht jetzt Bruce Bentley, wo ich finde, der hat für mich persönlich immer die beste 180 gecallt, der auch damals das WM-Finale zwischen Van Gerven und Taylor 2013, das war sein letztes, der ist inzwischen leider verstorben. Also das ist auch so eine Generation, die sich mittlerweile verabschiedet. Paul Hinks ist kein Faktor mehr bei der PDC, jetzt ist im Prinzip nur noch George Noble übrig und ja, Russ Bray hat bei diesem letzten Turnier auch nochmal alles gegeben. Und ich glaube, er hat auch den richtigen Zeitpunkt für sich persönlich gewählt, jetzt mit 66 Jahren abzutreten und da auch zu sagen, ich mache Platz für den Nachwuchs, für ambitionierte Caller, die gerne in meine Fußstapfen treten würden. Von daher, er wird uns ja sicherlich noch bei dem ein oder anderen Turnier erhalten bleiben, was auch gut so ist, aber eben diesen kompletten Circuit nicht mehr mitmachen. Und dafür hat er ja nochmal sehr viel auch abgespult. Und ich glaube, es ist von der PDC auch eine schöne Geste gewesen, zu sagen, du machst das komplette WM-Finale an einem Stück, ohne dass wir da zwei Caller einsetzen.
Und darüber hinaus, ich denke auch medial hat die WM wieder ein paar Geschichten produziert, also in Sachen Werbung, kuriose cringe Momente. Ich erinnere da an die 130, die Peter Wright, glaube ich, aus der Küche kommend gecheckt hat, irgendwie so. Und Ahoi, ihr Landratten, bei den Kollegen von Sport1 natürlich auch absolut kultig. Also das bleibt auch so ein bisschen hängen, Christian, denke ich, bei dir sicherlich auch.
Ja, das auf jeden Fall. Also bei mir ist es sogar noch ein bisschen mehr die Memory Lane gewesen, weil das hat einfach den Grund dafür, dass es ja auch in meiner Region, wo ich wohne, sehr oft geregnet hat und da habe ich jetzt das normale Fernsehen nicht schauen können und da ist natürlich super, wenn man dann Internetverbindung hat und deswegen war ich da auch oftmals Session für Session immer damit gefesselt, mir anzuhören, dass Phil Taylor seine Erfolge nie feiern konnte, weshalb er wahrscheinlich auch 16-maliger Weltmeister geworden ist und letztendlich für mich diese Werbung, sage ich mal ganz einfach so, egal ob es positiv oder negativ ist, legendär, weil die für mich auf einem Niveau ist, was den Einprägungsfaktor anbelangt mit der Parship-Werbung beim Super Bowl. Also die Leute, die neben Darts auch die NFL verfolgen und sich immer den Super Bowl reinziehen, da weiß man auch, was man immer wieder bekommt. Ich parshippe jetzt und das hat sich genauso eingebrannt wie jetzt die Werbung, dass Peter Wright immer wieder 130 Punkte checken konnte.
Ach, sensationell. Also ich werde es vermissen auf jeden Fall. Bevor wir jetzt die WM wirklich WM sein lassen, es gibt noch ein kleines Schmankerl für euch. Und zwar habe ich am letzten Tag, also kurz vor dem Start des WM-Finals noch mit Katharina Kleinfeld ein Interview geführt in den Katakomben des Ali Pelli. Wie denn ihr Debüt so ausfiel, wie es ihr gefallen hat, ob wir sie in Zukunft weiterhin beim Darts sehen werden. Es war ja zum ersten Mal die WM mit Moderatorin Katharina Kleinfeld bei Sport 1 und damit werden wir jetzt dieses mediale Thema rund machen, würde ich sagen. Also viel Spaß. Katharina Kleinfeld steht jetzt neben mir. Es ist der letzte Tag deiner ersten Weltmeisterschaft. Wie fällt denn dein Fazit aus? Jetzt mal abgesehen, wir wissen jetzt noch nicht, wie das Finale läuft. Es ist jetzt eine Stunde, bevor es losgeht zwischen Luke und Luke. Wie fällt's aus?
Es war Wahnsinn. Es war wirklich unbeschreiblich cool. Es war mittlerweile ja dann auch echt eine ganz schön lange Zeit. Wenn ich jetzt überlege, wann wir hergekommen sind, wann wir angereist sind, am 14. Dezember, das fühlt sich an, als ob das nicht nur, was sind es jetzt, 3 Wochen her ist, sondern als ob das, keine Ahnung, 2 Monate zurückliegt, weil so viel passiert ist in der Zwischenzeit. Und vor allem, wenn man eben das erste Mal hier ist, glaube ich, nimmt man ja wahrscheinlich auch viele Dinge nochmal anders wahr, als wenn man dann vielleicht schon das zweite, dritte, vierte Mal da ist. Weil man alles aufsaugen möchte und viele neue Gesichter kennenlernt. Also damit meine ich auch von der PTC beispielsweise die Jungs oder von anderen Medienstationen, andere Journalisten. Und man hat natürlich sowieso sehr, sehr viele Eindrücke, auch was die Fans beispielsweise angeht. Also ich war ja auch oft dann drin im Ali Pelli. Und also das ist schon... das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn du mittendrin bist in einer grölenden Menge, in einer euphorisierten Menge, die einfach total Bock auf Darts hat und natürlich aufs Feiern und da versuchst, gegen die Lautstärke anzukämpfen, also das ist auch körperlich anstrengend, aber macht echt Spaß. Und also mein komplettes Fazit, es ist etwas Besonderes und es hat total Spaß gemacht.
Und abseits der Gespräche in der Menschenmenge sozusagen kamen ja dann die Spieler, die Gewinner auch immer zeitnah zu euch hier ins Studio. Gibt es Spieler, die dich besonders beeindruckt haben mit ihrer Art und Weise?
Ja, mehrere. Also ist ja jeder sehr individuell. Und es gab einige Spieler, die dann schon auch so ein bisschen mehr outgoing waren. Wir hatten hier eine Szene mit Joe Cullen zum Beispiel, als er kam und zur Begrüßung mir ein Küsschen links und rechts geben wollte oder beziehungsweise nur links und ich dachte so, okay, wir machen links, rechts, so wie ich das gewohnt bin und alleine das hat für so eine lustige Situation hier im Studio gesorgt mit Max auch, dass er mich komplett aus dem Konzept gebracht hat und ich erstmal Probleme hatte, dieses Interview weiterzuführen. Aber ich glaube, das sind ja auch Momente, die den Zuschauer da irgendwie auch auffallen, wo er dann hängen bleibt und die auch irgendwie interessant sind und ja, also das war sicherlich etwas Besonderes, aber auch ganz viele andere Charaktere. Also auch ein Peter Wright dann zu Beginn noch hier mal neben dir stehen zu haben, auch wenn das jetzt nicht das erste Mal war, dass ich ihn getroffen habe. In Dortmund hatte ich ja schon mal die Möglichkeit. Auch Luke Humphries finde ich total spannend und ihn jetzt auch gegenübergestellt dem anderen Luke Littler, den ich ja jetzt auch fast täglich hier hatte. Und man überlegt sich dann, okay, welche Frage kann ich jetzt eigentlich noch stellen, dass man doch mal irgendwie noch was rauskriegt. Irgendwie echt ganz, ganz besondere Persönlichkeiten mit dabei. Unterschiedliche.
Ja. Gab es jetzt in diesem Sport, den du da jetzt das erste Mal so intensiv über so eine Dauer begleitet hast, besondere Herausforderungen, die du jetzt im Fußball oder im Tennis, wo du ja auch schon moderiert hast, nicht gibt?
Also die angesprochene Fan-Thematik, so, ne? Das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. So, also Boxpops nennen wir das ja dann oft, wenn du in der Stadt von einem Fußballspiel beispielsweise unterwegs bist und so die Stimmung der Zuschauer schon mal einfängst. Aber da ist die Stimmung ja lange nicht so wie hier im Ali Pelli. Also das ist ja, ich habe bislang noch nichts Vergleichbares erlebt. Also an Situationen, wo ich dann Interviews geführt habe mit Zuschauern. Insofern, das war etwas ganz Neues, was ganz anderes und dann auch die Art und Weise unserer Produktion hier, das heißt, die Spieler, die kommen sehr, sehr schnell nach ihrem Sieg beispielsweise hier zu uns ins Studio, das heißt, man kriegt tatsächlich schon auch noch die Emotionen richtig schön mit und kann das auch spüren, wie aufgeregt sie noch sind, wie viel Adrenalin noch im Blut ist und wenn man Glück hat, wie gesagt, ist man dann eine derjenigen hier, was die TV-Stationen angeht, der recht schnell drankommt und kann eben, wie gesagt, diese ganzen ja, Eindrücke direkt auch dann übers Fernsehen nach Deutschland schicken.
Vielleicht kannst du da nochmal dem Zuhörer erklären, wie das überhaupt abgelaufen ist jetzt. Also die Spieler gewinnen ihre Partie und müssen dann diverse Medientermine absolvieren, bevor sie in den großen Medienraum kommen zur Pressekonferenz. Wann beginnst du mit deinem Experten die Fragen zu überlegen etc. pp.? Wann steht das alles und wie hektisch ist das dann hier nach so einer Partie?
Also im Zweifel, wenn das Match nicht komplett auf Messerschneide ausgeht, dann weißt du es ja schon auch ein bisschen früher. Beziehungsweise kannst dich darauf vorbereiten oder machst es eben dann auch parallel. Also wenn es ein Match ist, was dann tatsächlich im Sudden Death Leg entschieden wird, also dann bereitest du dich parallel auch auf beide vor und guckst, welche High Finishes du gleich dann dem Zuschauer und dem Spieler auch nochmal präsentierst oder welche anderen Szenen es gab, die irgendwie aufgefallen sind. Wenn die Wespe mal wieder ihr Unwesen treibt zum Beispiel, die Ellie Penny Wespe. Und dann überlegt man entweder alleine oder auch gemeinsam, was man dann gleich machen kann mit dem Spieler und wie dann auch tatsächlich die Übergänge sind. Also wir sind dann oft auch live gewesen nach einem Match und der Spieler war aber zum Beispiel noch nicht da, weil er vielleicht auch, und das hängt ja mit den Rechtepaketen zusammen, noch bei meinem anderen Sender erst war. Mussten wir hier im Studio teilweise ein bisschen strecken. Das heißt, wir haben hier erst die Analyse gemacht, mussten dann wieder zurückgeben, weil der nächste Walk-on des kommenden Matches schon zu sehen war. Wir haben dann wieder abgegeben an die Kommentatoren und haben anschließend dann das Interview mit dem vorherigen Sieger erst aufgezeichnet. Das ist dann alles sehr spontan. Also muss man halt gucken, was so reinkommt. Und dann einfach darauf reagieren. Also es nehmen, so wie es ist.
Unabhängig davon, wie jetzt dieses Finale ausgeht, ich entnehme deinen Worten, dass es Spaß gemacht hat, trotz des Stresses und so, trotz der langen Dauer. Also sehen wir dich in Zukunft, wenn es nach dir geht, hier gerne nochmal, oder?
Ja, sehr gerne. Ich kann ja mal einen Blick nach hinten werfen. Der Chef sitzt da hinten. Wenn der nichts anderes sagt, dann werdet ihr mich wiedersehen.
Das also Katharina Kleinfeld. Ich will auch nochmal betonen, ich fand es richtig cool, dass Sport1 mit so vielen Leuten vor Ort war. Ich denke, das hat auch dem einen oder anderen sehr, sehr gut gefallen, weil man dadurch natürlich dann noch näher dran war, weil das dann sicherlich in der einen oder anderen Situation noch einen Unterschied gemacht hat. Das nochmal als Lob an dieser Stelle. Gut, ich denke, dann haben wir jetzt alle Themen der WM besprochen und machen jetzt mit dem weiter, was einen Tag nach der WM bekannt gegeben wurde, die Premier League 2024. Es bleibt dasselbe Format, das dritte Jahr in Folge. Das haben wir schon in den vergangenen Folgen thematisiert und auch kritisiert. Teilweise sprechen wir jetzt über die Nominierten, die Top 4 ja ohnehin dabei. Erstmals Luke Humphries, die neue Nummer 1, dann Michael van Gerven, Michael Smith und Nathan Aspinall, Zitat Matt Porter da aus dem Sky Sports Darts Podcast, dass er sehr erleichtert sein wird, aber er wäre ohnehin dabei gewesen. Also Nathan Aspinall wäre auch als Nummer 5 der Welt hier ins Feld gerutscht. Gervin Price, die Nummer 5, ist dabei und Peter Wright, die Nummer 8. Ansonsten Rob Cross als Nummer 6. Er dürfte sich ja den Startplatz endgültig gesichert haben mit diesem Comeback-Sieg im Viertelfinale über Chris Doby. Und er hat ja wirklich in den letzten Monaten auch bewiesen, dass er wieder Bock hat auf die Premier League, dass er sein Niveau wieder anziehen konnte. Und ansonsten Luke Littler, auch da noch ein Zitat von Porter rausgepackt. Er ist aus dem Nichts gekommen. Es hat aber auch abseits des Sports richtig gut funktioniert, hat da die gesamte Medienarbeit und so alles sehr, sehr gut, sehr erwachsen absolviert. Also das spielt ja dann auch eine Rolle, um darüber nachzudenken, ihn zu nominieren. Mit dem Manager und seinem Vater wurde übrigens schon vor dem Finale gesprochen, aber mit Luke Littler erst im Anschluss, so Matt Porter. Wie fällt jetzt dein Blick aus auf dieses Teilnehmerfeld in diesem Jahr?
Es ist wie in jedem Jahr finde ich, dass die Teilnehmer Argumente haben, um dabei zu sein. Also jeder hat, wenn man positive Aspekte rausnimmt, Argumente dabei zu sein. Die Frage ist dann immer, wie stark sind die dann auch vielleicht gegenüber den negativen Aspekten? Also beispielsweise Peter Wright. Erstmal, um das vielleicht kurz zu führen, die Top 4, eben Humphries, Van Gerven, Smith, Aspinall, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln, auch wenn Price jetzt die 4 gewesen wäre. Aspinall als Sieger des World Matchplay wäre dann auch irgendwo kein gutes Zeichen, zumal er jetzt auch anders noch ein bisschen produzieren konnte. Auf der World Series beispielsweise im Sommer nach seinem Triumph oder dann auch auf der European Tour war das ein oder andere gute Ergebnis dabei. Von daher gab es für mich auch nichts dran zu rütteln, dass Espinel nicht dabei wäre. Price hat auch in diesem Jahr wieder viele Argumente gesammelt, viele Titel, von daher gab es da auch nichts dran zu rütteln. Bei Rob Cross hinten raus finde ich dann gerade auch mit zwei Major-Finals völlig in Ordnung, habe ich auch nichts dagegen zu sagen. Bei Peter Wright, der hat, wie gesagt, eben Titel geholt in diesem Jahr, aber eben auch Leistungsabfälle gehabt. Nur wenn man sich das komplette Jahr eben auch anschaut, das ist vielleicht etwas überraschend, war Peter Wright die 9 der Welt, also hat das 9. meiste Preisgeld eingespielt. Deswegen hat er da auch Argumente, nur eben die Frage, ist denn der Premier League ein Faktor? Weil die letzten Jahre hat er nicht produziert und seit 2014 dabei, zweimal nur die Playoffs erreicht. Und ja, deswegen wird man einfach sehen, wie konkurrenzfähig er ist. Vielleicht sogar die letzte Möglichkeit, wenn er kein gutes Jahr spielt, für Peter Wright. Mal schauen. Und bei Luke Littler ist eben auch dieser Money-Making-Faktor eine ganz große Rolle. Er hat das Finale erreicht, kam wie aus dem Nichts, ist eben 16 Jahre alt. Ich glaube, das spielt nochmal eine andere Rolle. Also wenn da jetzt ein Nobody gekommen wäre, der 38 ist und sich ins Finale gespielt hätte, weiß ich nicht, ob der dabei gewesen wäre, weil so hat das eben wegen dem Alter nochmal eine ganz andere Metaebene auch erreicht, dieser Premier League-Einzug von Luke Littler. Und ich glaube, was auch ein wesentlicher Faktor gewesen ist, und das hatte dann auch Matt Porter, das hatte Eddie Hearn auch, der Matchroom übernommen hat von seinem Sohn, von seinem Vater, von Barry Hearn, der Darts groß gemacht hat, auch getwittert, dass dieses Finale von Luke Humphreys gegen Luke Littler eine Reichweite hatte in UK von teilweise 4,8 Millionen. Also so häufig wurde ein WM-Finale bei Sky Sports noch nie angeschaut wie dieses. Und eben mit Beteiligung von Luke Littler. Und ich glaube, da spielen eben diese Zahlen auch eine ganz entscheidende Rolle, dass man sieht, ihn kann man in der Stelle auch, das ist nicht negativ gemeint, gut vermarkten. Und er wird eben auch Tickets verkaufen, weil er aktuell wegen seinem Finale richtig heiß ist. Und deswegen, ja, wagt man diesen Schritt, ihn auch einfach nach seinem zweiten PDC-Turnier direkt für die Premier League zu nominieren.
Ich sehe es ganz genauso, die Premier League mit Littler ist auch für mich jetzt eine deutlich attraktivere. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt wirklich über 16 Wochen halten wird, dieses Attraktivitätslevel, aber es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass die letzten verbliebenen Restkarten sicherlich noch verkauft werden. Und es wird auch dafür sorgen, dass selbst Leute wie wir, also so ein bisschen die kritischeren Leute, die ohnehin alles gucken im Jahr, für die die Premier League dann eher so ein Show-Event ist, was sich zu oft wiederholt, dass selbst die Interessierte dabei sein werden, weil wir natürlich jetzt Littler erstmals gegen die ganzen Spieler sehen werden, à la Price, à la Peter Wright, à la Michael van Gerven. Also wir haben Littler nur gegen Cross und Humphreys jetzt bei der WM schon gesehen und ansonsten gab es diese Partien im TV noch nicht. Und das ist einfach dann ein schöner Nebeneffekt und trotzdem fände ich es einfach besser, wenn wir weniger Wiederholungen der Partien hätten. Also das ist meine Grundkritik an diesem Format. Ja, es ist schön, dass im neuen Format, also in diesem Format, was es jetzt im dritten Jahr in Folge gibt, jedes Match wichtig ist, aber es sorgt auch dafür, dass man dann irgendwie nicht so interessiert an den immer gleichen Partien ist bei anderen Major-Turnieren, weil man sich sagen kann, ja, das haben wir jetzt auch schon 15 Mal gesehen. Ne? Also das vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb ich diese WM jetzt cooler fand als die letzte, weil wir eben viel mehr überraschendere Partien hatten, die wir natürlich jetzt so im Jahresverlauf nicht so häufig sehen. Also das kann vielleicht tatsächlich ein Grund sein. Auf jeden Fall haben wir den zweiten Spieltag dann eben auch mit Luke Littler bereits in Berlin. Also extrem früh in diesem Jahr wird Berlin der Spielort sein und wir werden das hier im Podcast natürlich auch weiter analysieren. Wie geht es jetzt aber weiter? Zunächst haben wir ja die Qualifying School vom 8. Januar an, also ab morgen. Eine Woche lang wird über First Stage und Final Stage hinweg in Kalka die European Q School absolviert und dann zeitgleich in Milton Keynes die UK Qualifying School. Es wird 17 Tourkarten geben, die in der europäischen Variante verteilt werden und nur 13 in UK, also da ein deutlicher Shift mittlerweile zu sehen. Das spricht natürlich für extrem hohe Teilnehmerzahlen in den Niederlanden und in Deutschland. Also da haben wir tatsächlich einen Boom, muss man auch sagen, der fortlaufend ist. Also das ist eine gute Entwicklung. Wie blickst du drauf? Q-School ja immer eine ganz wichtige Phase, eine neuralgische Phase im Darts-Jahr.
Auf jeden Fall. Also da können Karrieren gestartet werden, da können Karrieren wieder aufleben, aber sie können auch ein für alle Mal zerstört werden. Und Spieler beispielsweise, die ihre Tourcard jetzt verloren haben, die versuchen, sie direkt wieder zu gewinnen, weil sie wissen, wenn sie da ein Jahr raus sind, erstmal mindestens, dann wird es verdammt schwer, im nächsten Jahr wiederzukommen. Auf der anderen Seite lecken andere Spieler unfassbar viel Blut und ja, wollen einfach zeigen, was sie können, wollen da rein in diesen Circuit, um sich mit den Besten zu messen. Und ja, das, was du eben auch schon sagst, diese Bewegung hin zur europäischen Variante der Q-School, die ist auch schon deutlich zu sehen, wenn man sich die Teilnehmerzahlen anschaut. Da ist auch ein deutliches Übergewicht bei der EU-Q-School und auch was die deutschen Starter anbelangt. Also ich habe da mal reingeschaut, über 170 Starter alleine aus Deutschland, die sich angemeldet haben. Das zeigt nochmal, da ist eine ganz schöne Bewegung auch drin und die Q-School immer eine sehr spannende Phase, früh im Jahr. Und deswegen freue ich mich da auch immer sehr drauf, da reinzuschauen, wer sich denn am Ende die Tourkarten sichern wird.
Gleichzeitig schade, dass natürlich zum Beispiel Nico Springer bereits angekündigt hat, auch weiterhin Darts nicht nach vorne zu stellen. Also er wird weiterhin den Job priorisieren, seinen Hauptjob, und wird jetzt nicht auf die Tourkarte gehen. Also das wäre ansonsten mal wieder das heißeste deutsche Eisen gewesen. Ansonsten haben wir da aber natürlich auch ein paar Namen, die sich eine Karte werden sichern können vielleicht. Allen voran Lukas Wenig muss man erneut nennen. Wir haben Liam Mendel-Lawrence, nicht mehr so stark wie Anfang des Jahres, aber vielleicht geht da was. Wir haben Patrick Klingelhöfer, der zuletzt in der Schweiz beim SDC-Event nur von Stefan Belmont gestoppt worden ist. Wir haben vielleicht auch mögliche Überraschungen. Kai Gotthardt, der auch zuletzt schon mal nah dran war an der Karte, bei der Super League das Halbfinale erreichen konnte. Vielleicht geht was bei einem Comebacker à la Arno Merck. Paul Krone, der zuletzt bei der Super League dann auch beim Debüt gut gespielt hat. Also den ein oder anderen wird es ja geben. Und gut ist auch, dass keiner die Karte zurückholen muss. Also wir haben diesmal keinen Spieler, der die Tourkarte verloren hat. Wir haben 6 Deutsche mindestens auch im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, sorry, auf der Tour unterwegs. Und da wird sich ja einiges ändern. Die Proto-Events finden ausschließlich unter der Woche statt. Auch da hat Matt Porter das Ganze nochmal versucht zu erklären, beziehungsweise hat es ja zuletzt auch in einem Interview, ich glaube mit Phil Baas bei Online Darts war es, hat da angekündigt, dass es künftig auch eine Mindestzahl an Turnierteilnahmen braucht, um die Tourkarte nicht zu verlieren. Da ist aber nicht Näheres bei rumgekommen. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt, ob man da zu diesem Jahr noch eine Regel finden wird. Ansonsten fände ich das aber nicht so gut, weil man natürlich sowas eigentlich vor der Qualifying School bekannt geben müsste. Genauso wie potenziell, dass es vielleicht schon Preisgeld gibt für die bloße Teilnahme, was sicherlich wichtig wäre, um dann auch mehr Spieler zum Profi zu machen. Ansonsten, ja, gleichzeitig preist Matt Porter im Love the Darts Podcast von Sky Sports an, dass das Tolle am Darts ja diese Mischung aus Halbprofis und den Spitzenspielern sei, was eben Stories kreieren würde, womit er recht hat. Stichwort Cameron Menzies und den Klempner ein Satz am WM-Tag Nummer 1, aber gleichzeitig macht man dann es den Spielern, die so halbprofimäßig unterwegs sind, ja nur noch schwieriger. Also da wird es ein paar Themen geben, auf die wir ganz besonders schauen werden, auch in den nächsten Monaten.
Du sprichst dann einen sehr wichtigen Faktor auch an. Also die PDC nennt sich selber Professional Darts Corporation und wir haben das auch vor der WM mal gehört, was das auch kostet für Spieler, die eben nicht in UK wohnen, weil der Großteil der Turniere eben dann doch dort stattfindet. Gerade was Players Championship Turniere angeht oder dann auch die ganz großen Major Turniere, wenn du dich dafür qualifizierst, immer diesen Weg rüber machen zu müssen. Gerade dann auch mit dem Flug, mit den Hotelkosten und dann spielst du, keine Ahnung, 750 Pfund ein, bist aber irgendwie 1250 los und machst dann im Prinzip ein Minusgeschäft. Also man muss auch schon versuchen, dass man die Bedingungen weiter nach oben schraubt, damit mehr Spieler auch das professionell betreiben wollen. Gerade dann auch, wenn man so eine Geschichte haben möchte wie Littler, dass auch mehr junge Spieler sich dazu entscheiden, den Schritt zum Profi zu machen. Denn der ist einfach sehr riskant. Du bist dann selbstständiger, du hast kein gesichertes Einkommen und weißt dann eben auch, wenn ich da nicht gewinne, dann kann es vielleicht auch sein, dass ich den Flug irgendwie nicht wieder zurücknehmen kann, weil ich nicht mehr genug Geld habe in meiner Tasche oder dann vielleicht sogar ins Dispo rutschen muss. Also klar hat das immer einen gewissen charmanten Charakter, Halbprofi, Profi. Nur auf der anderen Seite sage ich dann eben auch, wenn jemand Profi werden will, dann soll er das auch gerne tun, weil die Rahmenbedingungen da sind. Aber dann darf man eben auch nicht sozusagen die Spieler einfach ihrem Schicksal selber überlassen. Denn Fakt ist einfach auch, jeder möchte Weltmeister werden, aber es kann pro Jahr immer nur einen geben. Und von daher muss dann auch preisgeldtechnisch sich gerade in den ersten Runden was tun und man dann eben nicht immer nur sagen, nur wer ein Ding gewinnt, kassiert richtig ab und der Rest ja, spielt eben im Prinzip nur von der Hand in den Mund.
Ja, und genau das scheint der PDC aber egal zu sein, kann ja auch egal sein, weil also die Turniere sind ja voll mit 128 Teilnehmern. Im Prinzip geht es da um die Elite, mit denen wird das Geld am Ende gemacht und die anderen sind dann mehr oder weniger Beiwerk und es wird auch jetzt, trotz der Änderung, dass die Pro Tours nur noch unter der Woche stattfinden, wird es wieder massig Spieler geben, die sich an der Karte versuchen. Das sehen wir ja anhand der großen Anmeldezahlen bereits. Gut, ich würde sagen, damit haben wir auch das Thema besprochen. Das soll es jetzt aber noch nicht ganz gewesen sein, denn es gibt noch eine ganz wichtige Ankündigung zu machen. Christian, ich bin mir sicher, du wirst, da bin ich ganz sicher, auch weiterhin all diese Themen, über die wir sprechen, über die wir gesprochen haben, auch nicht nur in dieser Folge ganz eng begleiten. Du wirst das ein oder andere Mal auch das hier im Podcast in Zukunft sicherlich noch tun, aber in Zukunft wirst du nicht mehr jede Woche hier dabei sein. Es ist heute deine letzte reguläre Folge, unsere letzte gemeinsame Folge also. Es wird Checkout in neuer Besetzung ab Mitte Februar, das sei gesagt, weitergeben, aber eben nicht mehr in diesem Format, wie ihr es gewohnt seid. Es ist also deine Abschiedsfolge sozusagen. Aber jetzt würde ich dir das Wort lassen, bevor ich jetzt hier irgendwie Time to Say Goodbye einspiele.
Ja, also das ist auf jeden Fall nicht so der Fall, genauso wie du das eben auch gesagt hast. Nur eben wöchentlich ist das für mich auch zeitlich dann nicht mehr machbar, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich, dass es da auch ein paar Veränderungen bei mir eben gibt. Und ja, deswegen wägt man dann eben ab. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt aufhöre, Darts zu gucken, sondern ich werde es ja weiterhin tun. Nur, du weißt das eben auch, wenn wir uns auf eine Folge vorbereiten, ist nicht so, dass wir uns einfach nur per WhatsApp kurz absprechen, um wie viel Uhr nehmen wir auf und dann setzen wir uns hin, sondern da steckt man eben auch was rein in die Recherche, in die Vorbereitung. Und ja, dann habe ich mir das eben auch alles angeguckt, meine Lage mit meinem Job, dann eben auch als Kommentator dann noch beim Fußball, was noch dazukommt. Ja, und dann haben wir uns eben darauf verabredet. Ich bin dann eben statt, weiß ich nicht, wie viele Folgen wir immer im Jahr gemacht haben, 50, 60, bin ich dann eben 8, 9 Mal noch dabei. Und von daher wird es ja dieses Duo auch ein bisschen dosierter geben, als es das in den letzten 4 Jahren gegeben hat.
Ja, also gerade die WM-Folgen, die täglichen WM-Folgen, ich denke, da werden wir dich das ein oder andere Mal auch in Zukunft hören und dann werden wir auch auf die von dir gerade genannte Zahl an Folgen sicherlich kommen. Checkout läuft mit mir und einem anderen Podcast-Partner weiter, dazu später mehr, das wollen wir jetzt hier nicht auch noch mit droppen, denn jetzt gebührt dir dann auch hier dieser Abschied als gemeinsamer Podcast-Partner. Wir planen in Zukunft weiter die Folgen zu machen, wie ihr das gewohnt seid. Es wird eher mehr Folgen geben, seid ihr einfach gespannt auf die Details. Mitte Februar, wie gesagt, geht es in neuer Besetzung los. Es wird noch mehr Gäste geben. Ich denke, dazu zählst du, Christian, dann sicherlich auch das ein oder andere Mal. Das haben wir ja jetzt gerade auch angekündigt. Bis dahin ist hier aber nicht komplett Ebbe. Es wird nächste Woche natürlich eine große Q-School-Analyse geben mit einem Gast. Also seid da auch einfach gespannt drauf. Es gibt zwischendurch dann eine kurze Pause, um alles entsprechend herzurichten für den Start Mitte Februar. Aber jetzt zum Abschluss. Ich habe jetzt noch was vorbereitet und zwar rund 40, 50 Sekunden Snippet aus der allerersten Folge mit dir hier bei Checkout. Und weißt du noch, wann das war, Christian?
Das Datum genau nicht, aber das müsste Mitte 2019 gewesen sein.
Habe ich auch erst gedacht, aber du warst im Februar 2019 zum Anfang der Premier League-Saison 2019 bereits hier am Start und da hören wir jetzt ganz kurz mal rein. So, und jetzt gehen wir rein in Folge Nummer 11. Mein Gast diesmal ist Christian Rüdiger, Student, Darts-Experte. Hallo Christian, grüß dich.
Grüß dich, Kevin. Ich freue mich, zu Gast zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe dich ja jetzt schon mal ganz kurz und knapp vorgestellt in 2 Stichwörtern. Was muss man denn noch über dich und deine Verbindung zum Darts wissen?
Meine Verbindung. Ich bin mittlerweile 21 und ich verfolge eigentlich seit meinem, ich glaube, 10. oder 11. Lebensjahr verfolge ich Dart und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen, bin auch selber leidenschaftlicher Spieler und so oft ich kann am Tag beschäftige ich mich einfach mit Dart, sei es nun selber spielen oder einfach Turnierchen gucken oder Hintergründe, Statistiken recherchieren. Es lässt mich einfach nicht mehr los.
Christian, was mir auffällt, ist diese unfassbar schlechte Tonqualität. Also da haben wir schon ordentlich was ins Positive drehen können in den vergangenen 5 Jahren.
Ja, das auf jeden Fall. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war damals mit einfach dem Mobiltelefon, habe ich da reingesprochen und dann geht das natürlich nicht ganz so, kommt es wieder raus, wie es reingekommen ist. Und ja, da haben wir einfach schon ein bisschen was geschraubt in den vergangenen Jahren. Aber es ist auch immer mal wieder schön, sich dann solche Anfänge nochmal anzuhören, weil man dann auch ja eine gewisse Entwicklung auch wahrnehmen kann.
Ich danke dir nochmal für den Einsatz in den letzten Jahren. Das hat immer Spaß gemacht und das war eine große Bereicherung. Und ja, jetzt geht's hier in neuer Art und Weise weiter und du wirst das eine oder andere Mal dann als Gast hier noch auftauchen. Also, da freue ich mich drauf.
Definitiv, Kevin. Ich bedanke mich auch nochmal. Also 4 Jahre ist definitiv
fast 5 sogar.
Fast 5, genau. Also da hast du vollkommen recht. Ist schon eine lange Zeit und vor allem auch, wenn man das wirklich dauerhaft macht. Also wir haben es ja nicht irgendwie Teilzeit dann mal so gemacht, sondern 5 Jahre wirklich komplett am Stück. Und von daher war super und ich freue mich dann einfach auf das nächste Mal, wann auch immer das sein wird. Und bis dahin ziehe ich mir natürlich die Q-School rein, ziehe mir die Premier League rein, das Masters. Und dann, wenn es mal wieder soweit sein sollte, kann ich dann auch meine Analyse dazu geben.
Das war Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Ein letztes Mal regulär mit Christian Rüdiger. Mein Name ist Kevin Schulte, ich freue mich auf die nächste Folge. Nächste Woche geht's hier dann weiter mit der Q-School-Analyse. Folgt Christian auf Instagram, Twitter, da bekommt ihr sicherlich noch die ein oder andere Darts-Meinung auch in den nächsten Monaten und Jahren. Macht's gut, ciao, ciao.